Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen und ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass die Reihen hier so schön gefüllt sind. Ich bin hier gerne wieder hergekommen und freue mich auch, ein besonderes Thema euch heute darbieten zu können. Ein Thema, mit dem ich mich schon seit ein paar Jahren beschäftige. Und zwar das Leben im neuen Bund. Ich finde das faszinierend, dieses Thema. Und ich entdecke immer wieder neue Facetten und auch neue Bibeltexte, die dazu passen oder da reingehören in dieses Thema. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich früher nichts davon gehört. So in meiner Kindheit, ich bin ja in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe von dem neuen Bund, hat mir keiner was erklärt, wusste ich nichts. Ich hoffe halt, dass ich die Bedeutung des neuen Bundes für unser persönliches Glaubensleben für uns heute ein bisschen mehr erschließen kann. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte, die hat den Titel Pflicht oder Beziehung. Stell dir einen Schüler namens Peter vor. Er macht immer seine Hausaufgaben. Er ist ganz fleißig. Er hält sich an alle Regeln. Aber warum? Nicht, weil er Freude daran hat, nicht, weil er verstanden hat, worum es geht, sondern weil er Angst hat, Angst vor schlechten Noten, vor Kritik seiner Eltern oder seiner Freunde, Angst davor zu versagen. Dann passiert etwas Entscheidendes. Ein Lehrer sieht in ihm einen wertvollen jungen Mann. Er nimmt sich Zeit für ihn, erklärt ihm geduldig den Stoff und sagt, ich glaub an dich, du schaffst das. Du musst keine Angst haben, ich helfe dir. Und plötzlich verändert sich für und in ihm alles. Peter lernt immer noch fleißig, aber nicht mehr aus Angst, sondern aus Vertrauen zu dem Lehrer. Nicht mehr unter Druck, sondern aus einer inneren Freude heraus. Und nicht mehr, um angenommen zu werden, sondern weil er sich angenommen weiß. So ähnlich beschreibt der Apostel Paulus das Leben im neuen Bund. Das Problem ist, viele Christen und auch Adventisten leben innerlich noch im alten Bund, im alten Modus, wie man sagen kann. Ich muss besser werden, ich muss mehr in der Bibel studieren, ich darf keine Fehler machen, sonst liebt mich Gott nicht. Ich muss Gott zufriedenstellen, damit er mir gnädig ist. Kennt ihr solche Gedanken? Das Leben ist ein Leben unter Druck, ein Leben unter einem unsichtbaren Maßstab. Ich finde es echt anstrengend. Und ich habe leider zu viele Jahre lang so gelebt. Paulus erkennt das auch. Im Römer 3, Vers 20 sagt er, das Gesetz zeigt uns, was richtig ist. Aber es gibt uns nicht die Kraft, es zu tun. Das ist, als würdest du wissen, wie man schwimmt, aber du bist im Wasser und gehst unter. Und jetzt kommt Jesus auf den Plan. Er möchte nämlich nicht, dass wir untergehen. Seine Lehre ist eine andere, eine befreiende. Jesus hat den neuen Bund gestiftet. Die erste Erwähnung dazu finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 20. Wir kennen diesen Text ganz gut. Jesus beim letzten Abendmahl, als er den Traubensaft seinen Jüngern weitergibt, sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. das für euch vergossen wird. Was bedeutet nun dieser neue Bund? Was ist daran neu? Kurz gefasst, schon mal vorweggenommen, heißt es, Jesus legt eine neue Grundlage für den neuen Bund. Sein Blut. Er vergießt es stellvertretend für uns. Wir brauchen kein Tieropfer mehr, nicht mühsam aussuchen, wo ist das Beste meiner Tiere ohne Fehl. Damit legt er gleichfalls die Grundlage für eine neue Beziehung zu Gott. Gott ist der Handelnde, der Gebende, der sich selbst Gebende für uns. Es heißt jetzt nicht mehr, du musst leisten, sondern ich habe schon alles getan in Jesus Christus. Und das führt mich zu Jesu letzten Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Wir hatten gerade letzte Woche Ostern und ich bekenne, dass ich dieses Jahr wie kein Jahr zuvor über dieses Geschehen Jesu Tod und Auferstehung nachgedacht habe. Jesu letzte Worte am Kreuz haben eine ganz besondere Bedeutung. Deshalb nehme ich das hier mit rein in unser Thema, weil das gehört alles zusammen. Jesu Worte am Kreuz kurz vor seinem Tod gehören zu den bewegendsten und kraftvollsten Momenten der gesamten Bibel. Es ist vollbracht, sagte Jesus kurz bevor er starb. Drei kurze Worte und doch enthalten sie eine Tiefe, die unser Verständnis völlig übersteigt. Was meint Jesus, als er diese Worte sprach? Was ist vollbracht und was bedeutet das für uns? Wir wollen das jetzt ein bisschen betrachten. Ich nehme mal drei Überschriften dazu. Das Werk der Erlösung, die Erfüllung der Verheißung und der Sieg über das Böse. Zum Ersten, es ist vollbracht, das Werk der Erlösung ist vollbracht. Jesu Worte am Kreuz bedeuten, dass sein Auftrag, die Menschheit zu erlösen, abgeschlossen ist. Sein Leben, sein Leiden und sein Tod führen zu einem Ziel, die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wiederherzustellen, sie zu heilen. Paulus schreibt in Römer 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus die Schuld der Welt auf sich genommen. Er trug unsere Sünden und schaffte dadurch Frieden zwischen Gott und Mensch. Das griechische Wort, das hier in Johannes 19, Vers 30 für vollbracht verwendet wird, lautet Tetelestai. Es bedeutet auch bezahlt oder abgeschlossen. Es ist wie ein Stempel auf einer Rechnung. Die Schuld ist beglichen. Was bedeutet das für uns? Unsere Sünden sind vergeben, vollkommen und ein für alle Mal. Wir müssen und können nichts mehr hinzufügen. Wir dürfen in Freiheit leben, ohne Angst vor Gottes Gericht. Denn Jesus hat die Strafe getragen. Erlaubt mir folgende Fragen. Lebst du schon in dieser Freiheit, die Jesus dir geschenkt hat? Vertraust du darauf, dass auch deine Schuld wirklich vergeben ist? Zum zweiten Punkt. Es ist vollbracht, das ist die Erfüllung der Verheißungen. Jesu Worte bedeuten auch, dass alle Verheißungen, die Gott im Alten Testament gegeben hat, in ihm erfüllt sind. Von der ersten Ankündigung des Messias in 1. Mose 3, 15 bis zu den Verheißungen Jesajas über den leidenden Gottesknecht. All das weist auf das Kreuz hin. Jesaja 53, Vers 5 beschreibt, was Jesus vollbrachte. Wer das mitlesen möchte, Jesaja 53, Vers 5. Aber vielleicht haben wir den Text auch letzten Monat schon oder letzte Woche schon betrachtet. Er ist um unsere Sünden willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus erfüllte den Plan Gottes zur Rettung der Welt. Sein Tod ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. Mit "Es ist vollbracht" verkündigt er, dass Gott sein Versprechen komplett gehalten hat. Was bedeutet das für uns? Wir können Gott vertrauen, denn er ist treu. Er hält seine Zusagen. Er hat die Voraussetzung für unseren inneren Frieden geschaffen. Das Kreuz zeigt uns, dass Gott selbst in den dunkelsten Momenten wirkt, um seinen Plan zu erfüllen. Wieder eine Frage. Glaube ich, dass Gott seine Verheißungen auch in meinem Leben erfüllen wird? Der dritte Punkt in dieser Überschrift, es ist vollbracht. Der Sieg über das Böse ist vollbracht. Am Kreuz erringt Jesus den entscheidenden Sieg über die Mächte der Finsternis. Was aus menschlicher Sicht wie eine Niederlage aussieht, ist in Wirklichkeit ein Triumph. Paulus beschreibt es in Kolosser 2, Vers 15. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat über sie triumphiert in Christus. Mit "Es ist vollbracht" besiegelt Jesus diesen Sieg. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, denn durch Jesu Auferstehung ist der Tod überwunden. Und Satan, der Ankläger, hat keine Macht mehr über uns, weil unsere Schuld getilgt ist. Diese wunderbare Tatsache haben leider noch nicht alle von uns verstanden. So erlebe ich das jedenfalls im Alltag. Nicht jeder hat für sich verinnerlicht, dass Satan wirklich ein besiegter Feind ist. Wir dürfen in der Gewissheit leben, dass das Böse besiegt ist. Auch wenn wir sehen, dass er noch in der Welt oder auch in uns noch wirkt. Jesu Sieg gibt uns Hoffnung und Mut, auch in unseren Kämpfen standhaft zu bleiben. Wieder zwei Fragen. Glaube ich an Jesu Sieg über das Böse in meinem Leben? Und wie kann ich anderen von dieser Hoffnung erzählen? Ich fasse diese ersten Gedanken noch einmal zusammen. Jesu Worte, "Es ist vollbracht", beschreiben einen triumphalen Sieg. Das Werk der Erlösung ist vollbracht, die Verheißungen Gottes sind erfüllt und der Sieg über das Böse ist errungen. Nicht wird irgendwann, sondern er ist errungen. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, was ist noch neu im neuen Bund? Der neue Bund hat eine neue Grundlage. Es gibt keine Verdammnis mehr. Paulus schreibt das im Römerbrief ganz stark. Römer 8, Vers 1. Der Römerbrief ist sowieso sehr aussagekräftig in Bezug auf das Leben im neuen Bund. Kapitel 6 bis 8 oder 3 bis 8 sind sehr stark in dieser Hinsicht. Römer 8, Vers 1. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das bedeutet für uns im Alltag kein ständiges Du bist nicht gut genug. Und kein innerer Ankläger, der dich ständig negativ definiert. Gott begegnet dir nicht mit Druck, sondern mit Annahme. Dazu jetzt eine kleine traurige Begebenheit aus meinem Arbeitsalltag. Ich arbeite ja als Seelsorgerin im Seniorenheim Uelzen. Und wir haben viele ältere Geschwister dort. Und eine liebe alte Schwester erzählt mir immer mal wieder einiges aus ihrem Leben. Es ist viel Trauriges dabei. Ja, und sie hat es wirklich nicht leicht gehabt. Besonders eine Begebenheit, die ihr sehr nahe hängt. Ihr Mann hat sich eines Tages von sie getrennt und hat eine Frau geheiratet, die sie selber in die Gemeinde hineingeliebt hatte. Und das ist eine krasse Nummer. Dies Geschehen hat ihr ihre ganze Innenwelt in Unruhe gebracht. Sie sagte mir, ich habe ihnen vergeben. Aber ich merke so in der Begegnung mit ihr, da ist immer noch ein Schmerz in ihrer Seele. Und sie hat aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht ganz klar erforschen konnte, echte Glaubenskämpfe. Denn mehrmals fand ich sie schon Tränen überströmt in ihrem Zimmer und sie heult, der Herr hat mich verlassen. Und dann denke ich mir, wie kann man nur so sagen? Und meine Kinder wollen nichts mehr von mir wissen. Dazu muss ich erklären, ihre Kinder wohnen in Süddeutschland. Natürlich können die nicht oft präsent sein und sie besuchen. Ja, aber irgendwie hat sie das in ihrem Kopf, diese Gedanken. Und neulich war das mal wieder so vehement und irgendwie hat es mich gepackt. Und ich habe ihr gesagt, als sie wieder weinerlich, der Herr hat mich verlassen, dann habe ich ihr gesagt, das ist eine Lüge. In der Bibel steht was ganz anderes. Hier steht, Gott liebt dich bedingungslos. Bedingungslos. Und Jesu Opfer am Kreuz reicht auch für deine Sünden, wenn es irgendwelche Sünden gibt, die noch zu bekennen sind. Du brauchst, kannst nichts dazu tun. Ja, sie hat mich mit großen Augen angeguckt, aber irgendwie schien das mal so vehement gewesen sein zu müssen. Seitdem ist sie nicht mehr so weinerlich und so herzzerreißend am Heulen. Vielleicht hat sie ein bisschen was verstanden. Ja, leider treffe ich immer mal wieder falsche Vorstellungen von Gott bei unseren Eltern, älteren Geschwistern an. Dies denke man im alten Bund ist recht weit verbreitet und der Sieg des neuen Bundes, den haben viele leider noch nicht verstanden. Und bei den Jüngeren stelle ich oft fest, dass sie oft schwankend sind in ihrem Glauben. Je nach Gefühlslage. Und dazu möchte ich euch zurufen, unsere Gefühle sind kein guter Marker für unser Verständnis von Gott und seinem Werk. Ich habe vor einiger Zeit gelernt, dass es bestimmte Gott-Fakten gibt. Tatsachen in der Bibel, die felsenfest stehen, völlig unabhängig, ob wir sie fühlen oder nicht. Gott-Fakten sind all seine Verheißungen, all seine Versprechen, die er uns gegeben hat. Und weil Gott unveränderbar ist, können wir uns auf all seine Versprechen komplett verlassen. Er steht zu ihnen bis zum Ende der Welt. Und Jesus ist der Bürge dafür. Nehmen wir zum Beispiel seine Vergebung. Das ist eine absolute Zusage. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Punkt. Das ist ein Gottfakt. Wir müssen das nicht fühlen. Wir brauchen es nur annehmen und ich sage dazu Danke sagen. Ich finde es sehr traurig, dass in unseren Reihen viele Geschwister dieses noch nicht verinnerlicht haben und damit sich selbst und auch in ihrem Umfeld viel Herzeleid verursachen. Einige sind dadurch sehr nachtragend und gehen ständig in der Vergangenheit fischen und merken nicht, dass sie damit dem Verkläger der Brüder, dem Feind, einen Gefallen tun. Ich möchte postulieren, wir brauchen dringend eine neue Denkweise, die Denkweise des neuen Bundes, damit unsere Familien und Gemeinden zu Städten der Heilung und der Liebe werden. Wir brauchen das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes, der allein uns befähigen kann, umzudenken und zu Menschen zu werden, die einander in echter Agape-Liebe begegnen und in heilvollen Beziehungen leben. Mit dem folgenden Text möchte ich diese Gedanken vertiefen. 2. Korinther 3, Vers 5 und 6. Und da lese ich jetzt ganz bewusst nach der Hoffnung für alle Übersetzung, weil die einfach besser formuliert ist. Denn Paulus formuliert ja manchmal ziemlich kompliziert. 2. Korinther 3, 5 und 6 nach der Hoffnung für alle. Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können, was bei euch geschehen ist. Das hat allein Gott getan. Nur durch ihn sind wir befähigt, euch das Evangelium zu verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch seinen Geist. Denn die Forderungen des Gesetzes brachten uns den Tod, weil wir sie nicht erfüllen konnten. Der Heilige Geist aber führt uns zu einem neuen Leben. Ganz kurz gefasst bedeutet das, das Gesetz sagt dir, was du tun sollst. Und der Geist gibt dir die Kraft dazu, es zu tun. Gott fordert nicht nur einfach Veränderung. Er bewirkt sie selber durch seinen Geist in uns, wenn wir es denn zulassen. Ich möchte nun auf ein paar besondere Verse zum neuen Bund im Hebräerbrief aufmerksam machen. Beim Studium dieses Briefes blieb ich bei einigen Versen hängen, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben. Hebräer 4 wird uns erklärt, wie wir in die Ruhe Gottes finden können. Die Ruhe Gottes, wer sehnt sich nicht danach? Wir alle. Und immer mal wieder fallen wir aus dieser Ruhe. Und der Hebräerbrief erklärt uns, wie wir in diese Ruhe zurückfinden. Kapitel 4, Vers 16, wieder nach der Hoffnung für alle, weil er, Jesus Christus, für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe benötigen. Ich mache jetzt weiter in Kapitel 7, Vers 19. Das Gesetz, so wie es von uns von Mose übergeben wurde, konnte uns nicht ans Ziel bringen und mit Gott versöhnen. Doch jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Luther formuliert so, Vers 19, zweiter Teil, eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Vers 22, ich mache jetzt weiter in der Luther-Übersetzung, weil die so klar ist hier. Also ich bin im Hebräer 7, jetzt Vers 22. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes. Vers 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Vers 26. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unbefleckt, unschuldig, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Ich mache weiter in Kapitel 8. Das Kapitel trägt bei Luther die Überschrift »Der Mittler des neuen Bundes«. Er fängt an, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Hierzu habe ich kürzlich eine Ausführung gehört, dass es wirklich ein wichtiges Detail ist, dass sich Jesus hier setzt. Das bedeutet, sein Werk ist getan. Er kann sich jetzt hinsetzen. Kapitel 8, Vers 6. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Und jetzt wird in Vers 10 der neue Bund erklärt. Denn das ist der neue Bund. In vielen Bibeln ist das fett gedruckt. Kapitel 8, Vers 10. Denn das ist der neue Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz. Will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und Vers 11, interessanter Nachklapp. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren und seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Ich mache weiter in Hebräer 8. Vers 12. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Vers 13. Indem er sagt, einen neuen Bund, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Ich finde, in diesem Textabschnitt steckt so viel drin, dass ich unmöglich jetzt alles Punkt für Punkt besprechen kann. Aber was ich festhalten möchte, das Ziel des neuen Bundes ist eine Herzensveränderung, die zu echter Liebe führt. Und im neuen Bund steht nicht mehr wie im alten die Schuld im Zentrum, sondern das neue, freie Leben durch Gottes Heiligen Geist. Wie kann das nun ganz praktisch in unserem Alltag aussehen? Ich habe kleine Beispiele. Erste Beispiel, eine Freundschaft. entweder unter Druck oder eine echte Freundschaft. Freundschaft A, die eine Person denkt ständig, ich darf nichts falsch machen, sonst wendet sich der andere von mir ab. Und so geschieht es im Alltag, die Person gleicht sich halt an, spielt eine Rolle und ist relativ vorsichtig. Freundschaft B, hier weiß jemand, ich bin angenommen, ich darf ganz ehrlich sein und ich darf auch mal schwach sein. Was passiert? In der zweiten Beziehung entsteht echtes Vertrauen, eine erfrischende Offenheit und echtes Wachstum im Miteinander. Und genauso ist es im neuen Bund. Gott sucht keine perfekte Leistung. Er sucht eine echte Beziehung zu dir und mir. Zweites Beispiel aus einer Ehebeziehung. Entweder Pflichtgefühl oder echte Liebe. Da sagt jemand, ich tue meine Pflicht. Ich kaufe doch meiner Frau Blumen. Aber die Frau merkt irgendwie, das sind zwar Blumen, aber irgendwie merke ich, da ist das Herz nicht dabei. Oder er hilft ihr immer mal wieder so im Alltag bei irgendwas, wo sie Hilfe nötig hat. Und sie merkt, manchmal ist es richtig widerwillig. In der zweiten Variante, da liebt jemand seinen Partner wirklich. Die gleichen Dinge passieren. Blumen aus Herz geschenkt, Hilfe von Herzen gegeben. Ja, aus einer ganz anderen Motivation, nämlich aus dem Herz heraus. Der Paulus gibt uns so ein bisschen Anleitung, wie das in unserem Alltag aussehen kann, in Galater 5, Vers 22. Wir kennen diesen Text wahrscheinlich in- und auswendig. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aber das soll jetzt hier keine Pflichtliste sein. Das ist etwas, was wächst, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten. Das Ergebnis also der Arbeit des Heiligen Geistes an uns ist ein neues Leben. Paulus formuliert es im 2. Korinther 5, Vers 17 so: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und das bedeutet, das ist nicht einfach nur ein besserer Mensch geworden. Hier geht es um eine ganz neue Identität. Das ist wie bei einer Adoption. Das Kind bleibt vielleicht innerlich noch etwas unsicher, aber es ist ja bereits Teil der Familie. Und so auch im neuen Bund. Du lebst nicht, um angenommen zu werden. Du lebst, weil du angenommen bist. Das ist ein Gottfakt, eine Tatsache. Ja, wir dürfen aufhören, uns beweisen zu müssen. Gott ist nicht dein Prüfer, er ist dein bedingungslos liebender himmlischer Vater. Du darfst ganz ehrlich sein, du musst vor ihm nichts spielen, keine Rolle spielen. Du darfst Stück für Stück wachsen, statt zu kämpfen. Ja, Veränderung ist ein Prozess. Beispiel, wie eine Frucht am Baum reift. Oder, in Erinnerung an meine letzte Predigt, wie eine Rebe an einem Weinstock reift. Wir leben wie der Schüler am Anfang. Fleißig, bemüht. Ich hoffe jetzt nicht mehr innerlich unter Druck. Denn der neue Bund sagt, du bist gesehen, angenommen und geliebt. Und aus dieser Wahrheit heraus entsteht ein neues Leben. Was bleibt uns nun zu tun? Ich möchte es so formulieren: einfach Gott dankbar sein. Wir können Jesus danken für alles, was er für uns am Kreuz getan hat. Wir leben dann in einer Freiheit. Wir dürfen wirklich befreit von Schuld leben. Und wir dürfen die Hoffnung weitergeben. Denn Jesu Werk ist nicht nur für uns hier, sondern für die ganze Welt. Aber nur, wenn wir verstanden haben, wie befreiend diese Botschaft ist, können wir glaubwürdige Zeugen für alle da draußen sein. Lasst uns diese Worte nicht nur hören, sondern sie in unserem Leben lebendig werden lassen. Denn in Jesus Christus ist wirklich alles vollbracht. Vielleicht sitzt du heute hier und äußerlich ist alles in Ordnung. Aber innerlich bist du vielleicht müde, belastet oder unruhig. Vielleicht trägst du noch irgendeine Schuld und wenn es nur eine kleine ist, mit dir herum. Oder vielleicht kämpfst du schon lange und du wirst diesen Kampf einfach nicht los. Vielleicht hast du dich aber auch an dieses Leben gewöhnt, in dem du immer wieder denkst, ich bin noch nicht gut genug. Und genau in dieses Leben hinein spricht Jesus heute, es ist vollbracht. Nicht morgen, nicht wenn du besser geworden bist, nicht wenn du dich mehr anstrengst, nein, jetzt. Stell dir doch einmal dieses Bild vor, wie am Anfang die kleine Geschichte, der mitfühlende Lehrer ist Jesus und er sitzt neben dir. Er hilft dir, er nimmt dir all deine Last weg. Und alles an Gedanken, ich muss das selber hinkriegen, das nimmt er alles weg. Vielleicht ist heute genau dieser Moment, in dem du innerlich sagst, ich höre auf zu kämpfen, ich lasse den Kampf los. Ich vertraue darauf, dass wirklich alles vollbracht ist. Du musst nicht alles verstehen, du musst nicht alles fühlen. Aber du darfst einen entscheidenden Schritt gehen. Innerlich zu Jesus hin. Und vielleicht kannst du jetzt ganz leise in deinem Herzen sagen, Jesus, wenn es wirklich vollbracht ist, dann will ich aufhören, mich selbst retten zu wollen. Dann will ich dir vertrauen und im Denken des neuen Bundes leben. Und ich sag dir, wenn du diesen Schritt gehst, auch wenn es ein erster kleiner Schritt ist, dann beginnt etwas. Dann beginnt der neue Bund in dir. Aber nicht aufgrund irgendeiner Stärke von dir, sondern mit seinem vollbrachten Werk. Darum mein Appell, geh nicht nach Hause, wie du gekommen bist. Bleib nicht gebunden, wenn du frei sein kannst. Steh auf und lebe ein befreites Leben mit Jesus Christus, deinem Heiland, deinem Erlöser, deinem Retter, denn er hat gesagt, es ist vollbracht. Amen.